herzlich willkommen. Schön, dass ihr alle da seid, dass ihr euch die Zeit genommen habt, den Vortrag anzuhören und den Infoabend zu besuchen. Ich mache heute Abend die Information. Der Abend wird folgend ablaufen. Es gibt zuerst einen kurzen Vortragsteil von Fabian zur Klimakrise, zu den Fakten, die wir viele auch schon kennen, aber nochmal zusammengefasst. Dann gibt es eine kurze Diskussionsphase, so 10 Minuten, wo man Fragen stellen kann, mit uns sprechen. Dann gibt es einen zweiten Vortragsteil zu zivilem Ungehorsam und unserem Protest. Und danach nochmal einen Kleingruppenteil, einen Diskussionsteil, wo ihr uns auch Fragen stellen könnt, wo wir über unseren Protest sprechen und ihr eure Fragen habt. Während den Vorträgen würden wir bitten, nicht zu unterbrechen, sondern die Fragen in den Kleingruppenphasen zu stellen. Gut, dann würde ich jetzt den Fabian übergeben.
Flutkatastrophe in Libyen. 11.000 Tote und Hunderttausende obdachlos. 2023 brannte in Kanada die Hälfte der Fläche von Deutschland ab. Ende des Jahrhunderts werden unsere Gletscher wahrscheinlich nicht mehr da sein. Alle Schlagzeilen vom letzten Jahr zum Thema Klimakatastrophe. Sachen, die euch aus eigener Erfahrung oder aus Medienrecherche vermutlich eh klar sind. Trotzdem möchte ich heute mit euch zusammen diese Klimafakten, die die meisten schon wissen, nochmal zusammenfassen. Und ich möchte, dass ihr euch, klingt jetzt vielleicht ein bisschen schräg, auch emotional darauf einlasst. Wir finden nämlich, es ist ein wesentlicher Problempunkt ist, dass vielen nicht genau klar ist, in welcher brenzligen Situation wir wirklich sind und was gemacht werden muss, um noch irgendwo eine Zukunft erreichen zu können, in der es lebenswert ist. Und dazu möchte ich mit zwei Fragen anfangen. Was haben die Präsidentin der Europäischen Zentralbank, Christine Lagarde, UN-Generalsekretär Antonio Guterres, die Präsidentinnen der österreichischen Universitäten und Papst Franziskus gemeinsam? Eine Diskussion für ein anderes Mal. Sie alle fordern mehr Klimaschutz und keiner von ihnen wird ausreichend wahrgenommen. Und zweitens, glaubt ihr, dass in Österreich, europaweit oder global genug gemacht wird, um die Klimakatastrophe zu bekämpfen? Ziemlich eindeutig. Dabei gibt es in Europa stabile Mehrheiten für Klimaschutz, beispielsweise auch in Österreich. Es gab eine Umfrage 2023, wo 18.000 Leute befragt wurden, wie sie die jetzige Klimasituation einschätzen. 90% von den Leuten sehen die Folgen der Klimaerwärmung, 70% sehen auch die negativen Folgen stark und 80% setzen sich für stärkere Maßnahmen ein. Und so gab es ja auch im Jahre 2021/22 den Klimarat, den die meisten von euch wahrscheinlich auch kennen, wo eine stichprobenartige Ansammlung von Leuten aus Österreich zusammengebracht worden sind unter einem wissenschaftlichen Beirat, wo sozialverträgliche und mehrheitsfähige Maßnahmen ausgearbeitet wurden. Konklusion: 93 sinnvolle Maßnahmen sind dabei rausgekommen, wie zum Beispiel das Verringern von Subventionen für Öl und Gas, Begrünen von Flächen, Ausbau der Infrastruktur für Fahrräder, Vermeiden von Vernichtung von Lebensmitteln. Alles Sachen, die teilweise sehr leicht umsetzbar sind. Was haben wir? Nicht mal ein aktuelles Klimaschutzgesetz. Und jetzt kann man sich vorstellen, ja, warum das Ganze? Es ist ja eindeutig klar und wissenschaftlich belegt, dass die menschengemachte Klimakatastrophe einerseits zu extremen Dürren führt, was dann infolge von größeren Überschwemmungen auch wieder zu großen Flutproblemen führt. Ein paar konkrete Beispiele vom letzten Jahr hauptsächlich. Norditalien, Emilia Romagna, letztes Frühjahr, Überschwemmungen nach einer großen Hitzekatastrophe, der größten seit 70 Jahren, wo in Summe tausende Häuser unter Wasser stehen, 13 Tote, die zur Folge waren und zehntausende Leute ihre Häuser verlassen mussten. Oder auch in Slowenien, Strich-Burgenland letztes Jahr im August. Bei großen Regenfällen kam es auch zu Überschwemmungen hier in Österreich, wo sogar 3 Leute starben, eine kriegsartige Situation die Folge war und die Infrastruktur einfach zerstört war. Ja, oder in Deutschland, falls ihr euch noch erinnern könnt, 2021 im Ahrtal sind mehr als 130 Personen gestorben nach einer großen Flutkatastrophe, während im Jahr davor eine extreme Dürreperiode den Rhein fast austrocknen ließ. Es gleich in Frankreich. Letztes Jahr wurden teilweise Gemeinden im Süden mit Trinkwasser beliefert, weil die dortige Infrastruktur nicht ausgereicht hat, um sich selbst versorgen zu können. Der globale Kampf ums Wasser hat längst begonnen. So auch ZDF 2023. Und das nicht nur hier in Europa, wo es uns schon stark betrifft, sondern auch und speziell im globalen Süden, wo die Auswirkungen der Klimakatastrophe noch verheerender, noch dramatischer sind. Konkretes Beispiel: Flut in Pakistan. Mehr als 1700 Menschen sind gestorben und 33 Millionen Menschen mussten ihre Heimat verlassen. Das muss ich mir auf der Zunge zergehen lassen. Es ist mehr als die dreifache Bevölkerung von Österreich heimatlos. In solchen Gebieten ist es dann auch schwer, eine Nahrung anzubauen. Hungerkatastrophen sind konkrete Folgen. Wie auch 2021, wo in Ostafrika ca. 250.000 Kinder verhungert sind, bevor sie überhaupt 5 Jahre alt wurden. Das sind ein paar von sehr vielen zahllosen Beispielen, die man jetzt dann noch zusätzlich annehmen könnte, die bei einer menschengemachten Klimakatastrophe von nur 1,2 Grad bereits entstehen. Und es gab ja auch bis zu einem gewissen Grad Bewegung, um das Ganze zu tackeln. So auch 2015 das Pariser Klimaabkommen, wo die katastrophalen Folgen, wie wir sie jetzt schon sehen, auch versucht wurden, sinnvoll und einschränken zu können. Sanktionen gab es keine. Was ist die Konklusion? Viel zu wenig, denn nach dem 6. IPCC-Report, der das gut zusammenfasst, sind wir auf einer Trajektorie Richtung 2,7 Grad. Also viel zu wenig. Konkrete Folge: Dürreperioden werden zum Alltag, Überschwemmungen werden wesentlich häufiger werden, Extremtemperaturen, Extremwetterereignisse werden häufiger, Infrastrukturen werden leiden, Menschen werden sterben. Und das 2,7 Grad, das Blöde ist auch, das ist das globale Mittel. Während sich auf der einen Seite Wassermassen wesentlich langsamer erwärmen, haben wir auf der anderen Seite Landmassen, speziell auch Städte, die sich wesentlich mehr erhitzen. Konkret bei einer 2,7 Grad Erwärmung durchschnittlich heißt das ca. 7 Grad Erhitzung in Städten. Das heißt, Wien wird dann im Sommer zu Madrid. In Madrid, schwer lebensfähig. Und ein Zitat von Professor Hans-Joachim Schellenhuber, einer der renommiertesten Klimaforscher, fasst das, glaube ich, ganz gut zusammen. Ich sage Ihnen, dass wir unsere Kinder in einen globalen Schulbus hineinschieben, der mit 98%iger Wahrscheinlichkeit tödlich verunglückt. Ja, und Österreich sagt, bis 2040 wollen wir klimaneutral werden, um dieses 1,5-Grad-Ziel, wie es ja auch im Pariser Klimaabkommen festgehalten wurde, einzuhalten. Dieses 1,5 Grad erreichen wir im Schnitt dieses Jahrzehnt und 1,5 Grad Momentaufnahme hatten wir im Jänner schon. Wie soll sich das ausgehen? Das Ganze sind keine Sachen, die wir uns jetzt konkret ausgedacht haben, sondern es ist alles wissenschaftlicher Konsens. Und ja, es geht natürlich auch darum, die Natur zu retten, aber im Wesentlichen geht es darum, unsere Gesellschaft, wie wir sie kennen, auch retten zu können. Weil die Erde wird sich schon in irgendeiner Art und Weise erholen, die kommt schon auch ohne uns aus. Aber wir kommen definitiv nicht ohne sie aus. Und das Dumme bei diesen ganzen Sachen sind auch die sogenannten Verzögerungen, die bei solchen Systemen entstehen. Also, wenn wir jetzt dann sofort aufhören würden, Emissionen rauszuschießen, kriegen wir die Folgen von jetzt immer noch in 20, 30 Jahren zu spüren. Konkret auch das Beispiel, was ich am Anfang genannt habe. Die Gletscher verschwinden am Ende des Jahrhunderts voraussichtlich vollkommen, auch wenn wir heute sofort alle Emissionen beenden würden. Jetzt könnte man argumentieren, ja, Krisensituationen gab es in der menschlichen Geschichte ja immer schon. Kriege, Dürren, Krankheiten hat es immer schon gegeben auf größeren Skalen. Das Problem war halt, das Praktische dort war, es gab Regenerationsphasen, die Menschheit konnte daraus lernen, konnte sich regenerieren und das Ganze ging sich am Ende doch irgendwie aus. Es geht sich bei dieser globalen Krise leider nicht aus. Das Ding ist nämlich, wir haben sogenannte Kipp-Elemente, also sprich Punkte, wo, wenn diese überschritten werden in unserem Klimasystem, es nicht einfach möglich ist, das System wieder zurückzuholen, sondern es geht weiter und weiter auf eine schlimmere Situation zu. Momentan bei unserer jetzigen Erwärmung von 1,5 bis 2 Grad kippen von womöglich 5 dieser 16 Punkte. Darunter beispielsweise schmelzende Arktis, das Austrocknen des Amazonas, der dann zu einer Savanne wird, das Sterben von Korallenriffen, das Aufhören des Golfstroms, was dann wiederum zu problematischen Klimaphänomenen in Europa und in Amerika führt und. Um ein konkretes Beispiel zu geben, die Gletschermassen in der Arktis. Weiße Oberfläche reflektiert das Sonnenlicht wunderbar gut und es kommt zu nicht einer so großen Wärmeaufnahme. Wenn diese Gletschermassen jetzt schmelzen, wird das zugrunde liegende Material frei, Wasserflächen, Landflächen, die dunkler sind. Das heißt, je mehr von diesem Gletscher schmilzt, desto mehr kann sich die Erde aufhitzen, desto mehr schmilzt von diesem Gletscher, desto mehr kann sich aufwärmen und. Ja, nach jetzigen Prognosen wird am Ende des Jahrhunderts ein wesentlicher Teil unserer jetzt bewohnbaren Flächen unbewohnbar werden. Sprich, die Leute müssen irgendwo hin. Wenn sie nicht vor Ort schon sterben aufgrund von Hunger und Dürre, müssen sie auch in andere Länder kommen. Und ja, wir werden mit solchen Fluktuationen von Leuten schon irgendwie bis zu einem gewissen Teil zurechtkommen vielleicht, aber nicht zu dem Punkt, wo wir 10 Millionen, 100 Millionen plus Leute haben. Weil wo sollen die ganzen Menschen hin, wenn wir nahrungsmittelmäßig, flächenmäßig nicht auskommen? Wie sollen unsere Demokratien das aushalten? Und ich weiß, das sind keine guten Aussichten, aber es ist wesentlich zu verstehen, in welchem Stand wir jetzt sind und in welche Zukunft wir nach den jetzigen Prognosen und nach den jetzigen politischen Maßnahmen hinwandern, wenn wir nichts dagegen machen. Der Weltklimarat konkret sagt, wir müssen in den nächsten 2-3 Jahren den Ausstoß an an fossilen Brennstoffen drastisch reduzieren, um eine Welt jenseits der 2,5 Grad verhindern zu können. Und ich finde, da fasst das Antonio Guterres an der Stelle nochmal ganz gut zusammen. Wir haben die Wahl zwischen gemeinsamem Handeln oder gemeinsamem Selbstmord. Also zusammengefasst, wir sind an dem Punkt, wo wir klima- und gesellschaftsmäßig noch nie gewesen sind. 5 von den 16 Kipppunkten drohen bereits bei 1,5 Grad zu fallen, wie wir dieses Jahrzehnt voraussichtlich haben werden. Wir haben noch ca. 2 bis 3 Jahre, um diese Kipppunkte durch drastischere Maßnahmen verhindern zu können. Die österreichische Politik sagt, bis 2040 sind wir klimaneutral, aber nach dem jetzigen Kurs haben wir keine Chance, dorthin zu kommen. Wir sind bei 2,7 Grad, Tendenz Richtung Ende des Jahrhunderts. Es wird potenziell zu extremen Migrationsströmen, Dürre, Überflutungen und dem Sterben von Menschen führen. Wir spüren die Auswirkungen jetzt schon. Und vor allem in Österreich sagen 80% wollen wir Klimaschutz und ein wesentlicher Anteil sieht die Folgen jetzt schon. Aber es gibt Hoffnungen, nämlich die 33 sozialverträglichen Ausarbeitungen des Klimarats, die momentan noch nicht durchgesetzt werden. Aber da kommt die letzte Generation ins Spiel.
Danke, Fabian. Wie gesagt, die Fakten nochmal stringent zusammengefasst. Lasst es auch ein bisschen auf euch wirken, was das für euch bedeutet. Weil letzten Endes dafür fassen wir das auch so zusammen, weil man hört auch im Fernsehen, ja, 2,7 Grad. Aber in dieser Gesamtheit, was das für mein Leben bedeutet, das braucht es. Zeit und auch Mut, das irgendwie realisieren zu können, das annehmen zu können, da passieren Dinge, die auch für mich persönlich Unmut werden. Wir wollen jetzt eine Gedankenpause machen, also ungefähr 10 Minuten, setzen wir uns zu euch, wir können diskutieren, ihr könnt eure Fragen stellen, dafür ist der Abend auch da, dass wir eure Fragen beantworten können. Und dann nach 10 Minuten wird es den zweiten Vortragsteil zu zivilem Ungehorsam von der Elisa geben. Zweiten Vortragsteil an. Die Elisa wird uns erzählen über zivilen Ungehorsam und unsere Ideen von der West.
Genau. Ich möchte euch was erzählen über den Plan, den wir haben, weil wir gerade sehr schockierende Fakten gehört haben und ich finde es auch sehr schwierig, das immer wieder zu hören, auch wenn ich die meisten Fakten schon kenne. Aber genau diese erschütternden Fakten sind auch der Grund, warum ich mich der letzten Generation angeschlossen habe. Und ich möchte kurz erzählen, wie das bei mir so war. Ich bin seit einem Jahr aktiv dabei und ich habe eigentlich schon davor jahrelang versucht, etwas gegen die Klimakatastrophe zu tun. Ich bin auf Demos gegangen, ich habe mich vegan ernährt, ich habe in einer Umweltorganisation gearbeitet und versucht, mein Leben möglichst klimafreundlich zu gestalten. Aber ich bin irgendwann draufgekommen, ja, was die Klimakatastrophe wirklich bedeutet. Und da ausschlaggebend war mein Studium eigentlich. Da habe ich angefangen, im Master zu studieren und der Schwerpunkt war Climate and Climate Change. Und da habe ich dann zum ersten Mal verstanden, was wirklich die Kipppunkte sind und dass man die auch nicht rückgängig machen kann und was es wirklich für uns bedeutet, dass die Klimakatastrophe unsere Lebensgrundlage zerstört. Und da bin ich dann auch zu einem Infoabend gegangen und da habe ich dann von zivilem Ungehorsam das erste Mal so wirklich gehört und das hat mich dann auch überzeugt. Und ich glaube, dass ganz viele Menschen, die sich mit der Klimakatastrophe wirklich auseinandersetzen, wirklich zum gleichen Schluss kommen, nämlich dass man ins Handeln kommen muss und etwas dagegen tun muss. Zivile Ungehorsam, das ist ein Mittel, das in einer Demokratie legitim ist, vor allem wenn wir in einer moralischen Krise stecken. Und das ist gerade so, uns allen ist die Klimakatastrophe bewusst und die Regierung nimmt aber ihre Verantwortung nicht wahr, etwas dagegen zu tun. Und deswegen verstehen wir uns sozusagen als ein Feueralarm in einem brennenden Haus, wobei das brennende Haus unsere Erde ist. Und wir nennen uns nicht letzte Generation, weil wir denken, dass wir die letzte Generation sind, die existieren wird, sondern das kommt aus einem Zitat von Obama. Und das, da hat er gemeint, wir sind die erste Generation, die die Folgen der Klimakatastrophe zu spüren bekommt und die letzte Generation, die noch etwas dagegen tun kann. Genau. Und wir sind auch nicht die einzige Bewegung, die zivilen Ungehorsam als Protestform nutzt, sondern da gibt es viele Bewegungen. Wir sind Teil eines Netzwerks, das heißt A22 Network, und das ist ein Zusammenschluss von Bewegungen in 11 verschiedenen Ländern. Und vielleicht kennt ihr da ein paar Bewegungen, da ist zum Beispiel Just Stop Oil dabei oder Renovate Switzerland und Ultima Generazione in Italien oder Letzte Generation Deutschland. Und alle diese Bewegungen verwenden auch zivilen Ungehorsam und dieselben Proteste wie wir. Und diese Proteste haben sozusagen das Ziel, mit möglichst wenig Störung und möglichst wenig Aufwand möglichst viel Aufmerksamkeit zu generieren und sozusagen die Klimakatastrophe in die Medien zu bekommen. Und das machen wir, indem wir Statements und Presseaussendungen veröffentlichen, wo wir unsere Forderungen kommunizieren. Unsere Forderung ist, setzt den Klimarat um. Der Klimarat, ich weiß nicht, ob das alle kennen, das war ein Bürgerinnenrat, der hat 2021 stattgefunden. Und da wurden ja ganz viele Leute zufällig aus Österreich ausgewählt, um ein Mini-Österreich zu repräsentieren. Und diese Leute haben sich an 6 Wochenenden gemeinsam mit WissenschaftlerInnen und ExpertInnen zusammengesetzt und dann daran gearbeitet, Lösungsansätze auszuarbeiten. Und da sind 93 sozialverträgliche Lösungen rausgekommen, das kann man auch alles nachlesen. Und die sind halt einfach nie umgesetzt worden. Die Regierung ignoriert das. Genau. Und mit unseren Straßenprotesten wollen wir da Aufmerksamkeit drauf lenken, diese Forderung umzusetzen. Wir machen aber nicht nur diese Straßenproteste, sondern wir machen auch andere Sachen, zum Beispiel Farbenschütten oder Events crashen, wie zum Beispiel auch in letzter Zeit bei Wintersport besonders versucht wurde. Und wir machen uns auch immer Gedanken, wie man bessere Protestformen machen könnte, was man ändern könnte. Aber wir kommen auch immer wieder zum Schluss, dass die Straßenproteste am besten funktionieren. Das ist der Protest, der in die Medien kommt, wo Leute Aufmerksamkeit darauf lenken, und das funktioniert halt einfach. Es ist halt auch sehr wichtig, bei diesen Protestformen darauf zu achten, was ist machbar, wie wird es geplant, wie viele Menschen, wie viel Material brauchen wir. Und auch, dass es darf niemandem zu Schaden kommen dabei. Und dabei funktionieren eben die Straßenproteste am besten. Und wir bekommen zum Beispiel auch oft zu hören, geht es doch lieber vor das Parlament, geht es doch lieber zu den PolitikerInnen. Und das haben wir halt auch schon probiert. Das Problem dabei ist, das kommt einfach nicht so in die Medien. Das ist sehr leicht wegzuignorieren. Wir haben auch schon vor dem Parlament protestiert. Aber es läuft immer darauf hinaus, dass die Straßenproteste einfach am besten funktionieren. Genau. Und den zivilen Ungehorsam, das machen wir eigentlich, weil wir aus der Geschichte gelernt haben, dass das ein Mittel ist, das funktionieren kann. Da gibt es einige Beispiele, zum Beispiel in Großbritannien. Die Suffragetten haben mit zivilem Ungehorsam das Frauenwahlrecht erkämpft. Das war nicht immer gewaltfrei, das ist ein Unterschied zu unserer Bewegung, aber auch ein Beispiel von zivilem Ungehorsam. Ein anderes Beispiel ist in den USA die Bürgerrechtsbewegung unter Martin Luther King, wo auch zivile Ungehorsam sie zum Ziel geführt hat, oder auch in Indien, wo Gandhi die Unabhängigkeit von Großbritannien erlangt hat. Genau. Und wir haben keine Garantie, dass dieser zivile Ungehorsam funktioniert. Das Einzige, was wir machen können, ist, das auf geschichtliche Beweise zu stützen und auch ein Mittel, die Wahrscheinlichkeit zu erhöhen, dass es funktionieren kann, sind 3 Prinzipien. Daran halten wir uns in unserer Bewegung. Und das ist, dass wir friedlich und gewaltfrei sind, dass wir Opferbereitschaft zeigen und dass wir und Eskalation und Steigerung. Wir sind immer friedlich und gewaltfrei, einerseits innerhalb unserer Bewegung, wie wir halt arbeiten, beim Protest, aber auch zum Beispiel vor Gericht. Und jede Person, die bei uns in den Protest geht, bekommt vorher ein Training. Da lernt man, wie man mit Situationen umgeht und dann gewaltfrei darauf reagiert, dass man dann halt auch weiß, wie man sich verhält im Protest. und wir gehen auch immer mit Namen und Gesicht in den Protest. Das heißt, wir laufen nicht weg vor der Polizei, wir geben unseren Ausweis her und stehen dazu, was wir da tun. Genau, die Opferbereitschaft, das, ja, es macht halt einfach keinen Spaß, in den Protest zu gehen. Es ist vor allem, wenn es regnet, es ist kalt, man muss früh aufstehen, es ist einfach nicht lustig. Und natürlich zieht das auch Konsequenzen mit sich, wir haben da Strafen davon. Und das nehmen wir aber alles in Kauf für diese Bewegung. Wobei man auch dazu sagen muss, diese Strafen sind Verwaltungsübertretungen und kommen nicht ins Strafrecht. Das ist also so wie ein Parkticket, das wir da bekommen. Genau, aber es zieht trotzdem viel Aufwand und Geldstrafen mit sich. Und die Eskalation und Steigerung, das ist halt nötig, weil Proteste nutzen sich ab. Es kommt mit der Zeit immer weniger Aufmerksamkeit, wenn wir nicht neue Formen anwenden. Wir müssen natürlich immer gewaltfrei bleiben, aber wir versuchen halt auch unterschiedliche Sachen. In letzter Zeit haben wir zum Beispiel öfter Slow Marches organisiert. Das heißt, da gehen wir sehr langsam vor dem Autoverkehr her und ja, marschieren dann durch die Stadt. Oder wir machen ein Swarming, das bedeutet, wir gehen an einen Protestort, blockieren dort den Verkehr, gehen aber weg, wenn die Polizei die Versammlung auflöst, also uns bittet zu gehen. Genau, das sind Beispiele dafür. Und wir müssen natürlich auch immer mehr Menschen werden, immer störendere Proteste haben, damit die Regierung, also damit der Druck auf die Regierung nicht abnimmt. Das müssen wir immer halten. Und wir haben auch bis jetzt schon geschafft, dass das Thema in den Medien präsent ist und damit sozusagen die Regierung gezwungen, sich zu positionieren. Und das ist jetzt auch unser Ziel dieses Jahr. Also ich werde jetzt ein bisschen über unsere baldige Strategie reden, was wir so vorhaben. Nämlich, wir haben ein Wahljahr und die Nationalratswahl. Im Herbst muss eine Klimawahl werden. Die Parteien müssen sich positionieren und das ist jetzt gerade unser Ziel. Wir wollen zusätzlich auch unsere Strukturen ausbauen, weil wir haben auch viele Menschen, die im Hintergrund mitarbeiten. Man muss nicht immer auf die Straße gehen, sondern wir haben auch Arbeitsgruppen, zum Beispiel in der Mobilisierung, da bin ich zum Beispiel drin, oder Social Media Arbeitsgruppe, Legal Team, Vernetzungsarbeitsgruppe. Genau, also es gibt viele Möglichkeiten, aktiv zu werden und das wollen wir auch noch ausbauen. Dann wollen wir Proteste mit möglichst viel Aufmerksamkeit haben, eben ein Beispiel mit dem Wintersport, sowas wollen wir auch immer wieder umsetzen, deshalb wir eine große Medienreichweite haben und wir wollen Massenproteste organisieren. Das haben wir jetzt auch bald in Wien, haben wir Massenproteste, einfach, dass wir ganz viele Menschen auf die Straße bringen und zeigen, wie viele Menschen eigentlich sich einsetzen dafür. Und das Ziel von diesen ganzen Sachen ist einfach, den Druck auf die Regierung zu erhöhen, sozusagen. Genau. Also, zusammenfassend kann man sagen, zivilen Ungehorsam hat es in der Vergangenheit gegeben und das hat auch funktioniert. Und das ist eigentlich einfach das letzte Mittel, das wir noch haben, etwas gegen die Klimakatastrophe zu tun. Wir haben es auch geschafft, präsent zu sein, also die Klimakatastrophe in die Medien zu bringen und dass die Politik sich entscheiden muss. Und wir müssen damit weitermachen, damit die Lösungen des Klimarats umgesetzt werden. Und der letzte Punkt ist noch, dass wir alle uns entscheiden müssen. Wir alle haben jetzt die Entscheidung zu treffen, entweder wir schauen weg oder wir kommen ins Handeln und tun etwas gegen diese Katastrophe. Genau. Danke.
Es gibt jetzt noch Statements von, kurze Statements von einem Menschen aus der Bewegung, weil es eben auch wichtig ist, dass man sieht, wir sind breit aufgestellt, wir sind nicht eine Studentenbewegung, wir sind nicht, was weiß ich, Arbeitslose mit zu viel Tagesfreizeit, sondern wir sind Menschen aus allen Schichten und Bereichen der Gesellschaft. Tay, möchtest du anfangen?
Hallo, ja, ich bin Tay, ich bin 21 Jahre alt, studiere und arbeite währenddessen noch Teilzeit. Und ich bin da, weil ich will einfach nicht mehr ignoriert werden. Also mein Papa ist Physiklehrer, das heißt das Thema Klimawandel, jetzt Klimakatastrophe und Nachhaltigkeit war bei der Familie schon immer sehr aktuell. Und dann bin ich selbst auch versucht, habe ich auch versucht, selbst umweltbewusst zu leben. Bin vegetarisch, zuerst dann vegan geworden, habe Secondhand eingekauft, also eben versucht, meine eigenen Teile beizutragen. Und dann kam die Fridays for Future Bewegung und das hat mir sehr viel Energie und Motivation gegeben, weil ich gesehen habe, es gibt viele Leute, die das gleiche Ziel verfolgen. Dann ist das halt nur leider ein bisschen sehr abgeflacht und die Regierung hat nicht wirklich irgendwas gemacht und diese Motivation, Energie, jetzt wieder ein bisschen Frust und Wut umgewandelt gegenüber der Regierung. Und dann bin ich einmal in der Vorlesung gesessen und während der während des Juden Revolution sozusagen. Das war eine Aktion, wo an Unis viel, wo letzte Generation auf Unis einen Fokus gelegt hat, war ich in der Vorlesung und die Vorlesung wurde gecrashed und ich wurde nochmal wieder wachgerüttelt und das Thema wurde mir wieder vor Augen geführt und ja, bin dann der letzten Generation beigetreten und kann jetzt endlich diese Wut und diesen Frust endlich in Tatendrang umwandeln und das einfach einsetzen, damit ich vielleicht meinen Part machen kann, damit die Welt ein bisschen besser wird.
Mein Name ist Klaus-Björn West. Ich bin Angestellter, habe zwei Kinder, Familie. Bin schon an sich recht lange bei den Grünen, Projekte gemacht mit einem sozialen Fokus und einem Umweltfokus, zum Beispiel Gemeinschaftsgarten. Dann habe ich auch ein Müllprojekt gestartet und dann dachte ich mir irgendwie, eine Zeit lang dachte ich mir, okay, das ist in Ordnung, das passt ungefähr. Und dann schwante mir irgendwann einmal, dass das alles zusammen eigentlich ein Kinkerlitzchen sind, sagen wir so. Es ist nett, was man das tut, aber es ist komplett bedeutungslos im Angesicht der Tatsachen, die praktisch der Klimaentwicklung. Da war ich mal eben die letzte Generation, die XA, kenne ich auch ein bisschen. Da war ich mal eben bei so einem Vortrag und dachte, okay, man muss mehr tun. Ich habe zwei Kinder, also ich werde da wahrscheinlich nicht mehr die ärgsten Auswirkungen erleben. Ich habe zwei Kinder und ich will einfach, dass meine beiden Kinder, auch wenn sie Eltern sind, ein lebenswertes Leben haben werden.
Ich bin die Erika, 22 Jahre alt. Ich studiere Bauingenieurswesen. Und ich war eigentlich schon seit ich mich erinnern kann, immer wieder in Wien auf Demos mit der Mama. Das war irgendwie immer schon recht normal. Und auch dann mit den Fridays gemeinsam, bei den Fridays-Demos. Und das war immer schon Thema und auch eben möglichst gut einkaufen und nicht zu viel und wenn dann immer nur gebrauchte Sachen, wenn man was braucht. Und dann habe ich durch eine Person, die ich kenne, dann den Kontakt, also bei so einem Infoabend gesessen und der Moment, wo ich mir gedacht habe, ja, ich muss was anders machen, war, wo erzählt wurde, dass der CO2-Fußabdruck damals in den 90ern von der Ölindustrie ins Leben gerufen wurde als riesige Werbekampagne, dass möglichst die Leute bei sich selbst nachschauen, bei sich selbst nach dem Problem suchen, bevor sie auf die Großen zeigen. Und das war, da habe ich mir gedacht, ja, ich kann nicht mehr nichts machen und leiden oder wegignorieren. Gleichzeitig eben mit der Hoffnung, mit der Wahrscheinlichkeit, mit zivilen Ungehorsam eine kleine Veränderung zu machen, eine kleine Veränderung, die größer ist als die meine individuelle. Und deswegen bin ich in den Protest gegangen. Und es gibt mir Hoffnung. Ja.
Ja, vielen Dank, Erika. Jetzt gibt es eben nochmal eine Kleingruppen- und Diskussionsphase und ich möchte euch auch bitten, eben wirklich Fragen zu stellen, auch gerne kritische Fragen, auch was euch stört an der letzten Generation. Wir können dann alles, über alles reden, wir fressen niemanden, bitte löchert uns mit Fragen.
Hier ist mein Mikrofon.